vielen herzlichen Dank an Professor Wennecke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen vortragen darf. Ich wollte heute einen Vortrag halten über die ökonomische Theorie des Völkerrechts. Jetzt ist es nicht so, dass ich das gesamte Völkerrecht durchgehe, sondern was ich eigentlich mit Ihnen machen möchte, und das ist auch die Motivation sozusagen für diesen Vortrag, es ist ein altes Thema. Die Interaktion zwischen Rechtswissenschaft und Ökonomik ist ein altes Thema. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das in Freiburg auch diskutieren, obwohl Freiburg natürlich ein Ort ist, wo es immer viel diskutiert wurde mit der Freiburger Schule. Es gibt immer wieder Missverständnisse zwischen Juristen und Ökonomen, und ich hoffe, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, die auszuräumen. Es ist also eine generelle Debatte um die Rolle sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse im Recht. Und ich möchte es hier sozusagen zuspitzen und Ihnen ein paar Gedanken mitteilen über den Nutzen und die Grenzen der ökonomischen Theorie des Rechts im Völkerrecht. Und zwar, wenn wir sie anwenden, sowohl in der Rechtsanwendung wie in der Vertragsgestaltung, wie auch in der Völkerrechtstheorie. Slaughter, Anne Marie Slaughter, eine bekannte Völkerrechtlerin aus USA, aus Princeton, schrieb in ihrer Haager Vorlesung: "The social science approach can make international lawyers better lawyers." Und ich würde immer dazu fügen, und die Kenntnis des Rechts macht die Ökonomen und auch die Politikwissenschaftler relevanter. Also es soll eine gemeinsame Unternehmung sein in meinen Augen. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen heute Ihnen zeigen kann, wo Juristen, ich vermute, dass Sie alle Juristen sind, oder gibt es ja auch ein paar Ökonomen drunter? Die Ökonomen mal die Hand heben. Okay. dass Sie sehen, dass man eigentlich die Sachen sehr schön zusammen machen kann. Gut, was möchte ich machen? Warum überhaupt ökonomische Theorie? Ich habe das so abgekürzt, sonst sind die Slides noch voller. Warum überhaupt ökonomische Theorie im Völkerrecht? Ich würde gerne ein paar methodische Klarstellungen machen und ich würde gerne eingehen auf die Möglichkeiten und Fragestellungen der ökonomischen Theorie im Völkerrecht und dort zwei Betrachtungen getrennt vornehmen, eigentlich eine externe Betrachtung aus der Vogelperspektive, die insbesondere relevant ist für die Rechtsgestaltung. Kurz auf einzelne Thematiken eingehen, auf Handel, Investitionsschutz, Menschenrechte, Kollektivgüter, wie beispielsweise im Umweltrecht, Tiefseeboden, Terrorismusbekämpfung. Dort sind alles Fragestellungen, wo Ökonomen eine ganze Menge zu sagen können. Und last but not least, die Befolgung des Völkerrechts. Warum befolgen Staaten Völkerrecht oder warum tun sie es nicht? Eine andere Betrachtung ist die interne Betrachtung in der Rechtsanwendung. Auch da möchte ich kurz drauf eingehen, einfach damit Sie einordnen können. Was mache ich eigentlich mit diesem komischen Ding Ökonomie? Nützt mir das was? Und wo nützt mir das was? Und nochmal last but not least, die Grenzen der Ökonomik oder der ökonomischen Theorie, die sich für Juristen natürlich auch, diese Frage stellt sich immer. Wie weit können die gehen? Bis wann müssen wir das aufnehmen? Ab wann sollten wir sagen Stopp? Also erstmal, wenn wir ökonomische Theorie im Völkerrecht machen, ist es eine funktionelle Betrachtungsweise des Völkerrechts. Wir fragen immer, warum fragen? Ja? Warum so, warum nicht anders? Warum wollen wir Verträge so gestalten? Warum wollen wir Institutionen, internationale Organisationen so gestalten? Wenn wir dazu die Ökonomik verwenden, verwenden wir die sogenannte Rational Choice Theorie. Das ist eine institutionalistische Betrachtungsweise. Heißt erstmal gar nicht, dass es recht irrelevant ist, sondern diese institutionalistische Betrachtungsweise ist im Grunde genommen eine Theorie aus den internationalen Beziehungen. Klar ist, die sagen würden, Völkerrecht löst zwischenstaatliche Probleme. Völkerrecht hilft bei Kollektivhandelsproblemen, sei es jetzt Peacekeeping Forces oder sei es die International Civil Aviation Authority Organization. Sie versucht, Externalitäten oder Völkerrecht versucht, ökonomisch gesprochen, Externalitäten zu internalisieren. Also Leute sind betroffen, aber nicht beteiligt, wie zum Beispiel in der grenzüberschreitenden Umweltverschmutzung, bei Nuklearunfällen und so weiter. Und natürlich auch die Frage der Bereitstellung öffentlicher Güter oder Kollektivgüter, Klimaschutz, Weltfrieden, Menschenrechte, wenn man das als normatives öffentliches Gut betrachtet, was ich tun würde. Nimmt man eine liberale Betrachtung ein, Liberal Theories, auch wieder Theorien aus den internationalen Beziehungen, warum immer die internationalen Beziehungen oder die Politikwissenschaftler hier drin, weil die natürlich die sozial, klassischerweise die sozialwissenschaftliche Perspektive auf das Völkerrecht nehmen. Würden sagen, gut, Völkerrecht löst Dysfunktionalitäten auf der nationalen Ebene. Es schützt Individuen, insbesondere natürlich im Menschenrechtsschutz, das ist klar. Und die Liberal Academics würden auch immer sagen, dass die Quelle des Verhaltens von Staaten die Präferenzen auf nationaler Ebene sind. Also sie versuchen, Staatenverhalten zu erklären über interne Präferenzkonstellationen und kommen so zu einer Art von Two-Level-Game nach Putnam. Immer sagen würde, wir können nicht verstehen, wie Staaten auf internationaler Ebene agieren, wenn wir uns nicht die internen Konstellationen anschauen. Sie sehen schon, das macht die Analyse komplexer, komplizierter. Ja, aber klassischerweise wird es zum Beispiel im Handelsrecht, komme ich nachher noch zu, angewendet. Also globale Probleme, so die liberalen Wissenschaftler, haben nationale Wurzeln, aber auch nationale Lösungen. Traditionell ist die ökonomische Theorie des Rechts im nationalen Recht angewendet worden. Wenn Sie davon schon mal gehört haben im Rahmen Ihres Studiums, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass man es macht, also im Wettbewerbsrecht klassischerweise, aber im Gesellschaftsrecht, im Vertragsrecht, so. Im Völkerrecht ist es sehr, sehr spät gekommen. Ich glaube, wir haben damals Mitte, ja, 2005, 2006 haben wir im Max-Planck-Institut darüber diskutiert. Da kam so das erste Buch raus zur ökonomischen Theorie des Völkerrechts. Ich komme dazu auch nochmal. Ein Buch, was ich nicht sehr liebe. Es ist relativ neu. Seitdem explodieren die Publikationen dazu. Primär in den USA. Frau Professor Wennecke hat das ganz richtig gesagt. In Europa fängt es langsam an. Aber wir haben auch schon im European Journal of International Law Artikel gehabt, die ökonomisch argumentiert haben. Und im American Journal of International Law sowieso. Nun hier, klar, Hauptakteure sind Staaten und internationale Organisationen. Und dann haben wir natürlich die neuen Akteure, die viel diskutierten im Völkerrecht. Das haben Sie wahrscheinlich in der Völkerrechtsvorlesung alles gehört. NGOs, multinationale Unternehmen, Individuen, inklusive der Diskussion über Völkerrechtssubjektivität. Vermehrt natürlich transnationale regulatorische Netzwerke, zum Beispiel der Basler Bankenausschuss, aber lange nicht nur. Und vermehrt auch sogenannte private Governance-Netzwerke, also zum Beispiel in Standard Contracts, die alle irgendwie mitmischen in der Organisation der internationalen Beziehungen. Nun, das Völkerrecht ist eigentlich für Ökonomen deswegen besonders spannend, weil wir keine zentrale obligatorische Durchsetzungsinstanz haben. Wir haben kein zentrales obligatorisches Gericht, wir haben keine Polizei und wir haben keinen Gerichtsvollzieher und wir haben keine Armee, Standing Army. Also ungleich als im nationalen Recht. Das heißt, wir haben erhebliche Unterschiede in der Durchsetzung und in der Befolgung des Völkerrechts in unterschiedlichen Gebieten. Also, wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, die Effektivität des Völkerrechts im Klimaschutz oder im Investitionsschutz, ist es extrem unterschiedlich. Und Sie können das erklären durch die Anreizstrukturen, die jeweils den Staaten hier gegeben werden. Aus meiner Sicht ist das Völkerrecht eines der spannendsten Rechtsgebiete für die ökonomische Theorie des Rechts, weil eben die Frage sich ergibt, wie sich Akteure verhalten ohne zentrale Durchsetzungsmechanismen. Wie können sie sich glaubhaft binden? Nicht nur Verträge einfach ratifizieren, sondern tatsächlich befolgen. Warum sind manche Verträge effektiv und warum sind es andere nicht? Was sind die Verhaltensfolgen von Gefährdungshaftung im Völkerrecht zum Beispiel? Also etwas, was dich wahrscheinlich interessieren würde im Rahmen zum Beispiel der Antarktis oder der Umwelthaftung oder so. Ich kann Ihnen jetzt noch oder könnte noch ganz viele Slides machen mit Dissertationsthemen, mache ich nicht, aber es gibt da viel. Und ich sage es mal so, die Trauben hängen da noch ziemlich tief. Im Grundsatz, und das gilt nicht nur für die ökonomische Theorie des Völkerrechts, sondern es gilt ganz generell für die ökonomische Theorie, sind zwei Forschungsfragen möglich. Einmal eine Frage über den Effekt von Recht, also Realfolgen des Rechts. Da gibt es dieses schöne Büchlein von unserer Verfassungsrichterin Löbe-Wolf, Rechts- und Realfolgen. Das ist eine Frage, die Realfolgen, dafür brauchen Sie immer sozialwissenschaftliche Analyse. Können, müssen nicht ökonomische Analyse nehmen. Und die Effektivität von Völkerrecht. Also hier Völkerrecht als Explanans. Und dann können Sie Fragen stellen, warum haben wir das Völkerrecht, was wir haben? Und wie entsteht es? Völkerrecht als Explanandum. Das sind grundsätzlich, da müssen Sie sich entscheiden, auf welcher Seite der Gleichung wollen Sie arbeiten? Ja? Die Folgen des Rechts oder wie entsteht es? Meines Erachtens, aber darüber kann man natürlich gut streiten oder diskutieren, ist die Rational Choice Theorie als Startpunkt bestens geeignet, um solche Fragen zu beantworten. Meines Erachtens kann sie erweitert werden, aber das lasse ich aus, nur ein kleiner Exkurs, den kann ich mir nie verkneifen, um die Verhaltensökonomik. Das ist eine Kombination oder Forschungskombination eigentlich von Psychologen und Ökonomen. Ein paar von Ihnen haben es vielleicht in der Zeitung gelesen, der letzte Bestseller von Kahneman, der Psychologe, der den ökonomischen Nobelpreis bekommen hat. Das ist ein wunderbares Buch, kann ich Ihnen nur empfehlen, falls Sie Ihre Prüfung schon geschrieben haben. Thinking, Fast and Slow. Auch allen Professoren zu empfehlen, weil wir nämlich Prüfungen auf bestimmte Arten und Weisen korrigieren sollten, sonst machen wir Fehler, Denkfehler. Ein wunderbares Buch, ein psychologisches Buch, aber eben von den Ökonomen aufgenommen. Extrem spannend, um zu verstehen, wie Menschen zum Beispiel in Verhandlungen agieren. Nicht nur da, also es ist auch ein Buch, was Sie tagtäglich verwenden können. Bislang, wenn wir analysieren, und das machen die IBler genauso wie die Ökonomen, wir nehmen in der Regel den Staat als Blackbox. Ja, wir schnüren den nicht auf, wir nehmen den Staat als einheitlichen Akteur mit einer einheitlichen Präferenz, der rational seine Interessen verfolgt. Da sind viele Annahmen drin, die man bestreiten kann. Rational Choice wird von den Politikwissenschaftlern in den internationalen Beziehungen in den USA, würde ich sagen, 70%, 80% aller Politikwissenschaftler, IBler, verwenden Rational Choice Methode. In Europa ist es etwas weniger. Was neu ist an der ökonomischen Theorie des Völkerrechts, ist die Detailanalyse des Rechts. Und dass es mehr zugeschnitten ist auf die juristischen Fragestellungen. Aber viel von den Sachen, die wir sagen können über Völkerrecht, über das Design internationaler Institutionen oder Organisationen, das ist eigentlich vorgearbeitet sozusagen von den Politikwissenschaftlern, einfach auf einem abstrakteren Niveau. Auch da würde ich wieder sagen, die Kooperation zwischen Politikwissenschaftlern und Juristen ist extrem fruchtbar. Juristische Fragestellungen zum Beispiel typischerweise, was die Juristen aufgenommen haben, ist die Frage des Völkergewohnheitsrechts. Das hat jetzt die internationalen Beziehungen nicht so wirklich interessiert. Und jetzt die Frage, warum? Slaughter begründet nicht, warum sie genau glaubt, dass Sozialwissenschaften die Völkerrechtler zu besseren Völkerrechtlern machen kann. Ich glaube, dass die ökonomische Theorie, aber auch andere sozialwissenschaftliche Theorien, den Rechtswissenschaften helfen können, zu verstehen, besser zu verstehen, wie Völkerrecht funktioniert, wie Institutionen, also internationale Organisationen, Hybride, die wir immer mehr haben auf internationaler Ebene, also Hybride zwischen, sei es multinationalen Unternehmen, NGOs, internationalen Organisationen, denken Sie an die WHO, Netzwerken und so weiter, zu verstehen, wie die funktionieren, wie sie operieren, wie Staaten geholfen werden kann, Transaktionskosten zu senken und strategische Probleme zu lösen. Also die Frage von Design des Völkerrechts. Das Völkerrecht kann auch die ökonomische Theorie kann durch vergleichende Institutionenanalyse zeigen, welche Institutionen Koordination und Kooperation besser fördern können als andere. Und hier schon eine kleine Grenze möchte ich aber an dieser Stelle schon sagen, was die ökonomische Theorie nicht sagen kann, ist, was das Recht ist. In dem Sinne von, wenn Sie vor dem IGH stehen und einen Fall haben, dann hilft Ihnen die ökonomische Theorie nicht wirklich. Es sei denn, und da komme ich aber später bei der Rechtsanwendung zu, Sie verwenden bestimmte Auslegungsmethoden oder Argumente in der Auslegung. Und da würde ich aber später noch kurz zu kommen. Grundsätzlich aber ist das natürlich eine rechtswissenschaftliche Aufgabe. Also ich habe schon gesagt, für Doktorierende sind hier viele Forschungsfragen offen. Spannende Forschungsfragen, wie ich meine. Nun, Ich möchte ein paar methodische Klarstellungen machen, auch wieder einfach, weil ich weiß, dass dort ganz viele Missverständnisse entstehen zwischen Juristen und Ökonomen. Man muss dem nicht folgen, aber ich fand das immer sehr hilfreich. Es gibt eine alte Kategorisierung von Hermann Kantorowicz. Max Weber ist ihm gefolgt, die Rechtswissenschaften eingeteilt haben oder sagen können, Rechtswissenschaftler können drei kategorische Aussagen machen. Zum einen die philosophische Perspektive einnehmen, im sozialwissenschaftlichen Sinne normativ, externe Betrachtung, also die Frage, wie Völkerrecht sein soll. Sozialwissenschaftliche Erwägungen, also ökonomische Erwägungen, können hier eine Rolle spielen. Man kann normative Kritik üben aus sozialwissenschaftlichen Erklärungen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will dieses Ziel, das akzeptiere ich so, aber um es zu erreichen, also auch wieder in der Designfrage oder Legal Policy, müsste ich die Institutionen so oder so gestalten. Sie haben natürlich die klassische soziologische oder ökonomische Perspektive, auch wieder eine externe Betrachtungsweise und die Frage der Erklärung. Ja, ich möchte irgendetwas erklären, Verhalten erklären, Ursachen und Wirkungen des Völkerrechts. Und hier stellt sich die Frage, welche Verhaltenstheorie ich zugrunde lege. Da gibt es mehrere, also die ökonomische Theorie ist eine unter mehreren soziologischen Theorien. Ich persönlich bin von ihr sehr überzeugt und ich kann auch gerne in der Diskussion noch genauer sagen, warum. Aber diese Art von Erklärung ermöglicht Ihnen den Diskurs über das rationale Design von Völkerrecht. Und die ökonomische Methodik erlaubt Ihnen im Vergleich zum Beispiel zu der Systemtheorie, erlaubt Ihnen theoretische Hypothesen empirisch zu testen. Und da kann ich auch gerne in der Diskussion noch drauf eingehen. Sie können die klassische dogmatische Rechtswissenschaft im engeren Sinne, klassische dogmatische Perspektive einnehmen. Das ist eine interne Betrachtung und hier geht es um die Frage von Inhalt und Interpretation des Völkerrechts. Aber auch hier würde ich sagen, die Sozialwissenschaften können bei der Auslegung helfen, insbesondere wenn wir Realfolgen einbeziehen wollen und zwar explizit. Implizit werden sie meistens einbezogen, aber es wird ganz oft nicht klargestellt. Meines Erachtens auch in der teleologischen Auslegung, aber da können wir auch eine rechtstheoretische Diskussion drüber führen. Also will sagen, die Sozialwissenschaften kommen an ganz verschiedenen Punkten rein, inklusive der Ökonomie. Sie müssen sich nur immer sehr genau überlegen, welches Argument Sie gerade machen und welche Methode Sie für welches Argument Sie verwenden wollen. Also ich bin ein großer Fan von Methodenklarheit, deswegen nerve ich Sie hier mit solchen Slides. Um es nochmal klar zu sagen, die soziologische und die philosophische Perspektive im Sinne von Kantorowicz sind externe Betrachtungen des Rechts. Die dogmatische Perspektive ist eine interne Betrachtung des Rechts. Und dann möchte ich noch zwei Sachen sagen zu Ökonomie und Ökonomik, so wie die Begriffe in Deutschland verwendet werden, insbesondere auch hier in Freiburg. Die Ökonomie ist der Gegenstand. Wenn wir von Ökonomie sprechen, sprechen wir von dem Gegenstandsbereich Wirtschaft. Im Völkerrecht, also zum Beispiel vom Handelsrecht oder vom Investitionsschutzrecht oder vom Recht oder Softlaw der Finanzmärkte. Wenn wir von Ökonomik sprechen, dann sprechen wir von der Methode, der ökonomischen Methode. Und das ist das, worum es mir hier geht. Mir geht es nicht grundsätzlich um den Gegenstandsbereich, dann hätte diese Vorlesung nämlich geheißen ökonomische Theorie des Wirtschaftsvölkerrechts. Das ist nur ein Anwendungsgebiet. Die ökonomische Methode hat grundsätzlich mit Dollarzeichen nichts zu tun. Das muss Ihnen einfach klar sein. Und da sind ganz, ganz viele Missverständnisse, die ja immer wieder auftauchen. Sie können aber Rational Choice anwenden, genauso auch bei den Fragen vom Design von menschenrechtlichen Verträgen im Umweltrecht, ganz klar, in den diplomatischen Beziehungen, ganz klassisch, reziproke Beziehungen, in der Proliferation, da wurde es klassischerweise gemacht durch die Realisten. Morgenthau sagt Ihnen vielleicht noch was, der hat das zwar nicht explizit so genannt und es war ein Realist, das muss man nicht sein als Rational Choicer, aber Morgenthau hat sich natürlich, also die ganzen Fragen von Machterhalt, absoluten Positionen im Völkerrecht, Machtpositionen im Völkerrecht, das, was Morgenthau so prominent in die USA gebracht hat, das ist alles in der Grundlage, die Annahme immer rationales Verhalten von Staaten. Nun, Rational Choice, auch da können wir gerne noch drauf eingehen in der Diskussion, aber jetzt nur mal so für den Hausgebrauch. ist erst einmal nichts anderes als die Annahme, dass Akteure ihre jeweiligen Präferenzen rational verfolgen, im Rahmen der ihnen gesetzten Restriktionen. Und diese Restriktionen sind in den internationalen Beziehungen das Völkerrecht. Verrechtlichung, weg von der Politik hin zum Recht. Und wenn wir dieses Recht als Restriktion begreifen wollen, was wir als Völkerrechtler jedenfalls wollen, dann wollen wir schauen, ob und wie Völkerrecht das Verhalten von Staaten tatsächlich ändern kann. Wenn wir eine Verhaltensänderung beobachten von Staaten, würden wir das zurückführen auf eine Änderung der Restriktion. Banales Beispiel aus dem Inland sozusagen. Wenn Sie wissen, dass Sie 50 Euro dafür zahlen müssen, dass Sie über eine rote Ampel gehen, dann überlegen Sie sich das vielleicht nochmal. Wenn es Sie nur 10 Euro kostet, dann machen Sie es vielleicht eher. Ich weiß nicht, was es kostet. Keine Ahnung. Ich glaube, es wird gar nicht mehr verfolgt. Aber wie auch immer. Also verstehen Sie, was ich... Das ist die Annahme. Ja? Und Sie kennen das aus dem nationalen Recht. Nun möchte ich sicher sein, dass Sie diese Restriktion nicht nur als Sanktion, also Verhinderung von einem bestimmten Verhalten verstehen, sondern auch als Mechanismus, Verhalten überhaupt erst zu ermöglichen. Ja? Also zum Beispiel eben die Frage, die ich oben gestellt habe, wie können Staaten ihre Kollektivhandelsprobleme lösen? Ja? Wie können Staaten miteinander handeln? Ja, das ist ja eine Ermöglichung von irgendeinem Handeln. Aber wir würden immer sagen, Recht spielt da eine Rolle. Institutions matter, law matters and international law matters. Wichtig ist, und das ist ein Unterschied zu anderen soziologischen Theorien, und dieser Unterschied ermöglicht Ihnen gerade das Testen von Hypothesen. Sie können nur eine Variable ändern, wenn Sie die Verhaltensänderung beobachten wollen. Ja, wenn Sie sagen, sowohl die Präferenzen als auch die Restriktionen ändern sich, wissen Sie nicht, worauf die Verhaltensänderung zurückzuführen ist. Deswegen sind Ökonomen so unglaublich strikt damit, Präferenzen konstant zu halten. Weil nur wenn sie an der Restriktionsvariable, also am Recht drehen, Präferenz gleich, weiß ich, dass es darauf zurückzuführen ist. Das ist im Völkerrecht problematischer vielleicht sogar als noch bei normalen Individuen. Einfach deswegen, weil sie natürlich, und wir kennen das alle, wenn sie einen Regimewechsel haben in einem Staat, können sich die Präferenzen ganz schnell ändern. Ja. Insofern ist diese Annahme im Völkerrecht ein bisschen mehr mit Vorsicht zu genießen. Da muss man immer ein Auge drauf werfen sozusagen. Aber grundsätzlich würden wir das hier genauso machen. Auch nochmal zur Klarstellung, die ökonomische Theorie ist eine sozialwissenschaftliche Methode, die bestimmte Verhaltensannahmen über die Akteure, nämlich Rational Choice, und ihre Anreize trifft und deswegen sowohl theoretisch arbeitet als auch empirisch arbeitet. Die Empirie kommt immer mehr, aber wir haben natürlich in der Tat da Datenprobleme auch. Aber da komme ich auch noch mal kurz zu. Die Ökonomik hat viel zu sagen über Kollektivgüter. Juristen würden sagen, gut, das sind meistens Traité Loi. Über Reziprozität, also Traité Contrat, hier insbesondere die ökonomische Vertragstheorie, über Delegationsprobleme, die wir natürlich im Völkerrecht auch haben. Prinzipalagententheorie, so nennen das die Ökonomen. Wir haben die Frage, wie viel delegieren Staaten eigentlich? Und das haben Sie, diese Problematik haben Sie in bestimmten Rechtsgebieten im Völkerrecht, Sie haben es ganz allgemein. Schauen Sie sich die Wiener Vertragsrechtskonvention 19 fortfolgende an, die Frage der Vorbehalte. Was delegieren Sie da eigentlich? Wie viel geben Sie da ab an die anderen Staaten? Wie viel wollen Sie dezentral entscheiden bei zum Beispiel Einsprüchen gegen Vorbehalten? Und natürlich auch wichtig die Frage, und das sehen Sie ganz unterschiedlich geregelt in den verschiedensten völkerrechtlichen Verträgen, die Frage, wie viel wird delegiert an die internationalen Gerichte? Und wie tun Sie das? Also, um Ihnen ein Beispiel zu nennen, die Welthandelsorganisation oder auch in NAFTA können die Vertragsstaaten, die haben zwar delegiert, die haben ihre Gerichte, die können aber mit einer Zweidrittelmehrheit, bei NAFTA-Einstimmigkeit, aber es sind auch nur drei Staaten, können die autoritative Interpretation ihres Textes machen. Ja? Und was steckt dahinter? Einfach nur die Angst, dann haben wir da so ein komisches Gericht in Genf und die erzählen uns dann irgendwas, was wir vielleicht gar nicht haben wollen. In der WTO ist es noch nicht passiert, in der NAFTA ist es passiert. Da sind die Tribunale zu weit gegangen, die Schiedsgerichte, und dann haben die drei Staaten, Mexiko, Kanada und USA, haben gesagt, nee, so nicht. Wir sagen euch jetzt ganz genau, was der Minimal Standard of Treatment ist und Fair and Equitable Treatment. Das ist nichts anderes als Völkergewohnheitsrecht. Ja, und das war sehr strikt, die müssen sich dann daran halten. Aber das sind Fragen, die tauchen eigentlich überall auf, in den Menschenrechtsverträgen natürlich auch. Grundlegende Werkzeuge. Ohne dass ich die jetzt erkläre, weil da müsste ich eine ökonomische Vorlesung halten, das möchte ich nicht. Ich möchte es nur sozusagen andeuten, wo Sie vielleicht auch nachgucken können, wenn Sie daran Interesse haben. Preistheorie. Das ist dieses ganz banale Beispiel mit der roten Ampel. Ja, Sie erklären Verhaltensänderungen als Folge von Veränderung des Preises dieses Verhaltens. Ja? Kann billiger werden, kann teurer werden. Ja, die Sanktionen können stärker werden, die können weniger stark sein. Die ökonomische Theorie der Politik können Sie verwenden. Nicht-Markttransaktionen, also eher nicht-reziproke Verträge. Ja? Traité-contrat. Politische Prozesse. Und hier sind wir wieder bei diesem Two-Level-Game von Putnam. Das können Sie verwenden. Sie können das aber natürlich auch wunderbar verwenden in Vertragsverhandlungen, wenn Sie sich anschauen, wie Staaten verhandeln. Machtfragen zum Beispiel. Verteilungsfragen und eben natürlich die nationalen Konstellationen. Transaktionskosten. Transaktionskosten sind einfach banalerweise Kosten, die bei jeglichen Transaktionen, ursprünglich Markttransaktionen, anfallen, aber Sie können das weiter fassen. Also eigentlich immer die Kosten, die anfallen, wenn Sie mit irgendjemand anders irgendwas machen. Das können Vertragsschlusskosten sein, das können Überwachungskosten sein, das können Durchsetzungskosten sein, sehr, sehr weit. Coase hat auch mal den ökonomischen Nobelpreis gekriegt und ist einer der Begründer der ökonomischen Theorie des Rechts. Hier können Sie Transaktionskosten in Vertragsverhandlungen, Überwachung, Durchsetzung analysieren. Und last but not least die Spieltheorie. Ich weiß nicht, ob Sie von der schon mal was gehört haben. Sehe da so nickende Köpfe. Sehr schön. Machen Sie das in der juristischen Vorlesung? Oder müssen Sie hier, gibt's eine ökonomische Vorlesung, die man machen muss hier? Nee? Was macht die Spieltheorie? Die analysiert strategische Interaktionen. Und die haben Sie natürlich laufend im Völkerrecht. Und deckt eigentlich die zugrunde liegende Problemstruktur auf. Ich komme dazu gleich nochmal im Detail. Wir können das auch in der Diskussion noch machen. Und Sie sehen daran, dass zum Beispiel Menschenrechte eine andere Problemstruktur haben als Umweltprobleme. Das sind Kollektivgüter. Umwelt ist nochmal eine andere Art von Kollektivgut als Menschenrechte, wenn man sie denn als Kollektivgüter begreifen möchte, als Handel, reziproke Verträge. Ja. Sie können auch, und das ist sozusagen eine Unterart der Spieltheorie, die Vertragstheorie verwenden. Ich mache das immer mit Vergnügen und das erlaubt Ihnen eine Art von optimalem Vertragsdesign. Sie können sich anschauen, welche Flexibilitätsinstrumente Sie haben in völkerrechtlichen Verträgen versus dem Commitment, der Bindung, zum Beispiel im WTO-Recht. Ja, also wann komme ich raus aus den Bindungen? Artikel 20 beispielsweise. Ja, GATT, aus Umweltschutzgründen, aus bestimmten eng gefassten Umweltschutzgründen. Das erlaubt Ihnen auch eine vergleichende Institutionenanalyse zu machen und eine entsprechende Lösungsstruktur zu finden, weil Sie verstehen, wo die Durchsetzungsprobleme sind oder die Probleme in dem jeweiligen Rechtsgebiet. Das meine ich mit optimalem Design. Vielleicht zu ein paar Beispielen. Ich habe da oben eine Uhr, das ist ganz gut. Zur Ökonomie. Sie sehen das, ich trenne da immer Ökonomie und Ökonomik, weil mir das wichtig ist, dass Sie verstehen, was der Gegenstandsbereich und was die Methode ist. Sie haben bei der Ökonomie die klassischen Fragestellungen, die natürlich auch die Handelsökonomen machen. Die fragt, unter welchen Umständen, also ist Handel vorteilhaft für Länder, unter welchen Umständen ist Handel vorteilhaft für Länder, vorteilhaft in der Regel gemessen als Bruttoinlandsproduktzuwachs. Oder beantwortet zum Beispiel, warum es überhaupt Handelsverträge gibt. Das war immer ein großes Puzzle, weil die ökonomische Theorie an sich sagt, jeder Staat stellt sich besser, wenn er von sich aus einfach liberalisiert und seine Grenzen aufmacht. Also eigentlich brauchen wir keine Handelsverträge. Warum haben wir diese dummen Dinger dann? Ja? Wenn man nur den Staat betrachtet, ist Handel, Freihandel an sich vorteilhaft. Und da gibt es verschiedene Stories, die sogenannte Terms of Trade Story. Staaten versuchen, das ist ein Verteilungsproblem, versuchen damit ihre Terms of Trade zu verbessern. Das gelingt aber nur großen Staaten, kleinen nicht, weil die zu irrelevant sind. Sie können den Preis nicht verändern als kleines Land. Also die Schweiz schafft es nicht, Weltmarktpreise zu verändern, wenn sie ihre Zölle hochsetzt. versus die sogenannte Political Economy, also ökonomische Theorie der Politikgeschichte, die heißt, naja, also hier ist es ganz klar, da gibt es Gewinner und Verlierer innerhalb eines Landes. Und je nachdem, wer da stärker ist, wenn das die Exporteure sind, dann schaffen die das, einen Freihandel durchzusetzen. Wenn das aber die sind, die durch den Handel negativ betroffen werden, also nationale Produzenten, dann werden die natürlich versuchen, das Lobbying so zu gestalten, dass Zölle erhoben werden. Und das ist natürlich genau das, was sie tatsächlich finden. Ja. Ich will sagen, die ökonomische Theorie der Politik ist, glaube ich, für das Völkerrechtsverständnis extrem wichtig. Wenn Sie Ökonomik machen, also nur die Methode verwenden, insbesondere die Spieltheorie, haben Sie zum Beispiel die ganzen Fragen, die Folgen von Handelsnormen. Die Frage, warum Staaten meist Begünstigungsklauseln machen, das ist ja eine uralte Geschichte, hatten Sie auch schon in den Freundschaftsverträgen, da haben die richtig rumgefeilscht. Warum? Was sind die Konsequenzen? Wie verhandeln Sie da? Ja, da kommen Sie schon fast in die Verhandlungs-Negotiation Theory rein, die aber auch Rational Choice verwendet. National Treatment, also Diskriminierungsvorschriften, Safeguards, diese ganzen Fragen. Informiert auch über die Rolle von Ausnahmen, das ich Ihnen schon gesagt habe, Flexibilität in Handelsverträgen. Zum Beispiel Artikel 20 GATT. Sie können sich auch Handelsrunden anschauen, die sehr traurige Doha-Runde zum Beispiel, die Verhandlungen jetzt und so weiter und so fort. Ja? Und wie die Interessen da aufeinander stoßen. Bei Investitionsschutz ist die Ökonomie sehr klar, oder ich sage mal so, die Lehrbuchökonomie ist sehr klar. Die sagen, bilaterale Investitionsschutzverträge, das sind so komische Animals, da schließen zwei Staaten einen Vertrag, die schützen die jeweiligen Investoren. Ja, Sie haben es vielleicht mitgekriegt, dass mit dem Atomausstieg in Deutschland hat E.ON eine Klage vor dem Verfassungsgericht eingereicht. Und Vattenfall hat eine Klage nach Investitionsschutzrecht eingeklagt, ja, vor Exit. Und das ist ein klassischer Fall. Vattenfall hatte schon mal geklagt im Rahmen von diesem Hamburger Regierungswechsel. Da ging es um ein Kohlekraftwerk, da ging es aber auch um 1,3 Milliarden Euro. Also es sind keine Peanuts, wir reden hier schon von viel Geld. Und so funktionieren diese bilateralen Investitionsschutzverträge. Es ist ein ganz spannendes Gebiet, weil der Investor direkt gegen seinen Gaststaat klagen kann, vor internationalen Schiedsgerichten. Naja, und die Ökonomie würde halt sagen, ja, alles super, wir machen da so ein paar Investitionsschutzverträge. Deutschland ist Weltmeister im Abschluss von Investitionsschutzverträgen. Wir haben über 140, glaube ich, mittlerweile. Werden aber halt jetzt selbst verklagt, das haben wir nie gedacht, ne? Aber jetzt ist es so. Und die haben gedacht, na super, wir machen das, wir bieten den Investoren mehr Sicherheit, dann kriegen wir mehr Auslandsinvestitionen, also FDI, Foreign Direct Investment, dann haben wir höheres Wirtschaftswachstum und das erhöht die Wohlfahrt. Ja? So die Theorie, und das finden Sie auch in den vielen Lehrbüchern immer noch so stehen. Da ist natürlich extrem viel empirisch drüber geforscht worden, gerade auch von Entwicklungsökonomen, alle diese Relationen. Kausalrelationen, angenommen Kausalrelationen sind unsicher. Ja? Also Vorsicht damit. Kann ich aber im Detail jetzt nicht drauf eingehen. Wenn Sie das wieder als Ökonomik verstehen wollen, also als Nicht-Gegenstandsbereich Wirtschaft, können Sie auch hier wieder anschauen, die Frage von Ausnahmen und Flexibilität in diesen Investitionsschutzverträgen. Heiß diskutiert gerade, weil gesagt wird, diese Investitionsschutzverträge führen zu so einem Regulatory Freeze, gerade für Entwicklungsländer. Die können nämlich nicht einmal so eine Milliarde Dollar bezahlen. Die können keine Umweltregulierungen mehr machen, die können keine arbeitsrechtlichen Regulierungen mehr machen. Südafrika hatte klagehängig wegen diesem Black Empowerment Program, kann Ihnen x Beispiele nennen. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel Flexibilität wollen wir haben in diesen Verträgen, unter welchen Umständen sind wir notwendig und wie können wir kontrollieren, dass die Staaten das nicht ausnutzen, dass sie sozusagen nicht malevolent handeln, sondern benevolent handeln, wenn sie bestimmte Regulierungen einführen. Die Frage, die früh aufgekommen ist, warum unterzeichnen Entwicklungsländer, gerade die Ärmsten, unterzeichnen die eigentlich solche Investitionsschutzverträge, which might hurt them, die ihnen tatsächlich sehr wehtun können. Und da gibt es einen wunderbaren Artikel von einem Wissenschaftler aus Berkeley, Andrew Guzman, zu dem ich auch später noch komme. Ich glaube, er ist einer der besten Theoretiker der ökonomischen Theorie des Völkerrechts. Und der hat versucht, das Spiel theoretisch zu lösen. Das war auch das Erste, was mich überzeugt hat. Und dann können Sie politische Ökonomie natürlich, also ähnlich wie in der Trade Story, können Sie fragen, warum werden diese Investitionsschutzverträge abgeschlossen? Nach internen Fragen. Bei Menschenrechten. So, da haben Sie jetzt wahrscheinlich große Fragezeichen schon. Was macht die Ökonomie mit den Menschenrechten? Ganz klar ist, wenn wir reine Ökonomie machen, dann schaut sich die Ökonomie so Sachen an, Rolle von Menschenrechten für Wachstum, Korruption, Hungersnöte und so weiter und so fort. Ja? Also welche Rolle spielen bestimmte Rechte für Hungersnöte? Kennen Sie vielleicht Amartya Sen, haben Sie schon mal gehört, das war sozusagen eine seiner großen Thesen, für die er auch den Nobelpreis gekriegt hat. Länder, die Pressefreiheit haben, Meinungsfreiheit haben, in der Regel keine Hungersnöte. Es ist ein Informationsproblem ganz oft. Wir haben Frühwarnsysteme. Wenn Sie diese Frühwarnsysteme ausschalten, dann ist der Hunger plötzlich da. Ja. Die Rolle von Pressefreiheit für Korruption, solche Fragen sind natürlich alle gut untersucht. Wenn Sie das als Ökonomik machen, ist es ein bisschen schwieriger, das ist klar. Ja, und da ist natürlich die Frage, da gab es eine empirische Untersuchung, wir haben das damals auch diskutiert, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, beim MPI, halten sich Staaten an Menschenrechtsverträge? Und nicht nur halten sie sich daran, weil sie ratifiziert haben. Oder hat es vielleicht andere Gründe? Da gibt es einen schönen Aufsatz von Hathaway 2001 im Yale Law Journal, nochmal repliziert von Neumeier. Die testen eben die Theorien der internationalen Beziehungen, inklusive Rational Choice Theorien natürlich. Und das Resultat ist leider, dass die Ratifikation von Menschenrechtsverträgen nicht unbedingt zu der Verbesserung der Situation von Menschenrechten in diesem jeweiligen Land führt. Die wichtigste Variable ist die Demokratie. Ja? Macht auch Sinn, ja? Also die signifikanteste Variable ist nicht die Ratifikation eines Menschenrechtsvertrags, das ist Demokratie auf einem relativ hohen Niveau, da haben Sie natürlich auch Daten und Messlatten. Nun kann man trotzdem aber fragen, ist irgendetwas falsch mit den Institutionen, die wir haben für Menschenrechte und für die Durchsetzung von Menschenrechten. Und was ich persönlich mir mal angeschaut habe, weil ich wollte jetzt irgendwie auch nicht verzweifeln, mich hat nämlich dieser Aufsatz sehr frustriert, ich wollte mir einfach mal Klagebefugnis anschauen. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ja? Aber Sie können schon mit einer Rational Choice Analyse schauen, was sind eigentlich die Anreize für die Individuen, tatsächlich dieses sehr teure Verfahren, teuer nicht nur im Sinne von Geld, sondern auch von Zeit, vor internationalen Menschenrechtsgerichtshöfen auf sich zu nehmen oder auch vor den UN Treaty Based Bodies. Also warum gehen Sie zu einem Komitee, ja, zu der Menschenrechtskommission? Und da würde ich sagen, können wir drehen, zum Beispiel an der Frage der Klagebefugnis. Und je weiter wir das formulieren, desto mehr haben Sie wahrscheinlich die Chance, mehr Klagen zu bekommen. Das ist jetzt für den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof nicht ein Problem, der ist Klagen überflutet, aber für die anderen Gerichtshöfe schon und für die UN Treaty Based Bodies auch. Sie haben Probleme mit der spieltheoretischen Modellierung von Menschenrechten, weil, wenn Sie sich erinnern, da geht es um strategische Interaktion. Ja, nun wissen Sie als Völkerrechtler, dass Menschenrechte sind keine reziproken Verträge. In dem Sinne von, wenn ich meine foltere, kannst du deine auch foltern. Macht keinen Sinn, oder? Und deswegen haben Sie ein Problem, sozusagen diese Interaktion zwischen Staaten zu modellieren. Was Sie machen können, und das sind wahrscheinlich die Fälle, wo wir es tatsächlich dann auch sehen, ist, wenn Sie Spillovers haben, Spillover-Effekte bei gravierenden Menschenrechtsverletzungen, wenn Sie Flüchtlinge haben oder auch im Minoritätenschutz. Ja, also klassischerweise, wer klagt vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, wenn Staaten klagen? Es gibt extrem wenig Staatenklagen nur, aber in der Regel ist das immer zugunsten der eigenen Minderheit im Nachbarstaat. Ja, das sind die Fälle, die Sie haben vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Aus ökonomischer Sicht überhaupt keine Überraschung. Hätte Ihnen jeder Ökonom vorab vorhersagen können. Ja, die Prognose ist wirklich überhaupt nicht schwer. Kollektivgüter. Ich habe schon gesagt, Traité loi, öffentliche Güter. Was sind öffentliche Güter? Öffentliche Güter sind Güter, die nicht rivalisierend sind, also es ist kein Kuchen. Wenn ich den Kuchen gegessen habe, dann können Sie den nicht mehr essen. Und Sie können andere nicht ausschließen von dem Konsum dieses Gutes. Klassischerweise saubere Luft. Ja, wenn ich hier jetzt atme, dann nimmt Ihnen das nichts weg. Aber Sie sehen schon die Grenzen. Wenn hier jetzt 500 Leute drin wären, dann wird die saubere Luft oder die frische Luft schon langsam knapp. Ja. Klimaschutz, Menschenrechte, wenn man es begreift als normatives öffentliches Gut, das kann man philosophisch argumentieren, ich würde das tun, aber da muss man nicht. Allmende-Probleme haben wir ganz, ganz viel natürlich im Völkerrecht. Was passiert da? Das ist rivalisierend, der Konsum. Ja. Klassischerweise auf der Allmende, wenn meine Kuh das Gras abgegessen hat, dann kann ihre Kuh das halt leider nicht mehr essen. Das heißt, sie haben eine Übernutzung in der Regel, weil sie keine Ausschlussmöglichkeiten haben von der Allmende. Klassischerweise Fischereigründe. Deswegen ist Fischerei so ein riesiges Problem, das zu lösen. Und es ist auch kein Zufall, dass es eine ausschließliche Kompetenz der Europäischen Union ist. Ja, und keine gemischte Kompetenz. Es ist ganz klar, dass die gesagt haben, das müssen wir zentral und hierarchisch regeln. Ja, das ist kein Zufall, dass das gerade in der Fischerei stattfindet. Tiefseeboden, bevor wir UNCLOS hatten. Ja. Also, klassische Kollektivgüter, Space, ja, auch im Völkerrecht, haben wir auch viele. Da können Sie auch, da haben wir dann Konventionen zum Beispiel, auch mit Haftung, aber das sind klassische Gebiete, wo Sie analysieren können. Und dann haben Sie sogenannte Clubgüter, die sind nicht rivalisierend, aber da können Sie Staaten ausschließen oder Leute ausschließen, deswegen Club, ja, Tennisclub zum Beispiel, ja, nichts anderes, oder eine Gewerkschaft. Ja, ist auch ein Clubgut. Die stellen bestimmte Vorteile für ihre Mitglieder bereit, aber es kriegen halt nur die Mitglieder. Ja? Satelliten ist so eine Sache, Terrorismusfinanzierungsbekämpfung ist so eine Sache. Warum nehme ich das? Weil sie da Staaten, die da nicht ordentlich mitmachen, über Softlaw faktisch über die schwarzen Listen von den Finanzmärkten ausschließen. Damit schaffen sie, wandeln Sie ein öffentliches Gut in ein Clubgut um. Das ist der Mechanismus. Und dadurch wird es sehr viel besser durchsetzbar. Ja? Die Financial Action Task Force, Softlaw, hat es geschafft, mittlerweile keinen Staat mehr auf der schwarzen Liste zu haben. Und das ist tough. Also wenn Sie das nicht mitmachen, dann sind Ihre Banken nicht mehr in der Lage, auf den internationalen Finanzmärkten Transaktionen durchzuführen. Einfach weil die Banken von den großen Zentren und die großen Staaten haben es alle gemacht, mit ihnen gar nicht mehr, keine Geschäfte mehr machen können. Ja? Also dadurch schaffen sie einen Clubgut, das ist der Mechanismus. So, jetzt, das Spannende ist, dass natürlich alle diese Arten von Gütern unterschiedliche Anreizstrukturen für den Vertragsfluss haben, aber insbesondere auch für die Bevölkerung. Und die Frage ist dann, wie wir die Institutionen gestalten wollen. Sie haben ganz viele weitere Themen, Proliferation, humanitäres Völkerrecht, Entwicklungshilfe, Sie können wirklich ganz, ganz viel machen. Externe Betrachtung zur Effektivität. Ökonomen machen immer einen Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Ja? Wenn wir das jetzt übersetzen, würden wir sagen, wir haben eine Befolgung, Identität zwischen Norm und Verhalten. Sie können eine Befolgung einer Norm haben, also das Verhalten entspricht dem normativ geforderten Verhalten, aber die Norm ist irrelevant dafür. Beispiel: Russland hat sich vor Ratifizierung des Kyoto-Protokolls, waren die längst sozusagen in ihrem Limit. Das lag aber daran, dass die einfach eine Rezession hatten und deswegen war der Industrie-Output war so gering, dass die an ihre Grenzen gar nicht drangestoßen sind. Da hatte aber die Norm gar nichts mit zu tun. Ja? Effektivität sprechen wir, wenn eine Kausalität der Norm für das Verhalten vorliegt. Und das ist natürlich eigentlich das, was uns interessiert. Wir wollen das Verhalten ändern durch das Recht. Also und dann die Frage, wann und warum befolgen Staaten das Völkerrecht? Erst einmal grundsätzlich. Das ist das, was wir uns am meisten anschauen. Aber es gibt andere Spiele in der Spieltheorie, die nicht das Gefangenendilemma sind. Aber grundsätzlich, wenn man das anschaut, würde man sagen, bei nicht wiederholenden, also einem One-Shot-Game, Sie spielen genau ein einziges Mal. Bei einem nicht wiederholten Gefangenendilemma, wissen Sie, was ein Gefangenendilemma ist? Soll ich das vorab machen oder soll ich das zum Schluss machen? Komme ich ein bisschen drüber. Ich habe jetzt nicht mehr so viele Slides, aber ich kann es Ihnen ganz kurz erklären. Sollte ich Ihnen ganz kurz drei... Okay, gut. Muss ich jetzt mal ganz nach hinten. So. Okay, ich zeige Ihnen erstmal das, und dann verstehen Sie es auch ein bisschen besser. Das ist ein simples Koordinationsspiel. Die machen uns nicht viel Probleme. Da geht es im Grunde genommen um so banale Sachen, wie jeder Staat das ausmacht. Sie müssen sich mal einigen, ob Sie Rechtsverkehr oder Linksverkehr haben, oder? Wenn es einmal da ist, hält sich jeder dran, also es sei denn, Sie sind ein Selbstmörder, aber ansonsten würden Sie sich daran halten. Ja? Sie haben also kein Durchsetzungsproblem. Solche Sachen haben Sie im Völkerrecht natürlich auch. Denken Sie an so simple Sachen wie Standardisierung von irgendwelchen Geschichten oder Fluglotsen müssen alle Englisch sprechen. Sie müssen sich irgendwann mal auf eine Sprache einigen, ansonsten kracht es auch so manchmal, aber das liegt an der Privatisierung. Aber eigentlich, das war ein Scherz. Aber eigentlich, wenn Sie sehen, Sie haben da zwei Staaten und die überlegen sich sozusagen, wie sie spielen, vielleicht ganz kurz zur Struktur. Die erste Zahl hier ist immer die Auszahlung für den Staat 1 und die zweite Zahl hier ist immer die Auszahlung für den Staat 2. Das ist eine klassische spieltheoretische Matrix, die sehen Sie in allen ökonomischen Lehrbüchern und Sie können es auch auf Wikipedia nachschauen. Und was Sie da sehen, das ist für die eigentlich gleich. Die Auszahlungen sind identisch, egal ob Sie jetzt die Strategie A, B oder C wählen. Ja? Das heißt, Sie sind indifferent, die Staaten, worauf Sie sich einigen. Das ist natürlich stilisiert. Ja, ich vermute, dass die Deutschen das netter gefunden hätten, wenn wir Deutsch sprechen würden. Also alle Fluglotsen auf der Welt würden Deutsch sprechen, aber jetzt sprechen sie halt Englisch. Gut, sprechen sie Englisch. Ja, aber irgendwann müssen sie sich halt auch einigen. So, das ist nicht so ein Problem. Das Gefangenendilemma ist ein größeres Problem. Das Gefangenendilemma heißt Gefangenendilemma, weil es um zwei Gefangene geht in einem Gefängnis und die Polizei hat keine Beweise. Und die Frage ist, wie verhalten sich diese Gefangenen? Klar ist, dass wenn beide miteinander kooperieren und beide sagen, wir waren es nicht, ja, und höher ist sozusagen immer besser, ja, für den jeweiligen Spieler, eine höhere Zahl. Beide sagen, die werden getrennt verhört, die nicht zusammen, ja, beide sagen, das verabreden die vorher. Beide sagen, wir sagen jeweils, wir waren es nicht. Ja, dann haben sie keine Beweise, dann können sie uns eigentlich nicht verknacken. Super, dann kriegen sie beide 3, ja, die Auszahlung 3. Jetzt überlegt sich aber der erste Gefangene, ich bin ja blöd, ich sage, der andere war es. Dann kriege ich nur 1 und der kriegt 4. Ich kriege 4, höhere, bessere Auszahlung und der kriegt 1, ja, schlechtere Auszahlung. Ja, defekt. Der kooperiert nicht mit dem anderen, sondern er defektiert in spieltheoretischem Sprache. So, und der Zweite denkt sich natürlich genau das Gleiche. Ohne dass ich jetzt ins Detail gehen möchte, wenn ich das nicht weiß, wenn ich nicht in der Lage bin, eine glaubhafte Versicherung zu machen, dass ich mich an mein Wort, was ich vorher bei dem Bankraub dem anderen gegeben habe, wenn ich nicht glaubhaft versichern kann, dass ich mich daran halte, wird der denken, naja, der ist ja nicht blöd, der weiß, dass er sich jetzt da so besser stellt, dann mache ich natürlich, defektiere ich auch, das heißt, ich lande auf alle Fälle hier. Ja, das können Sie wunderbar mathematisch zeigen, Sie können es auch argumentativ zeigen, ich hoffe, dass Ihnen das Argument klar geworden ist. Ja, beide landen, und das ist ein sogenanntes, da kommen Sie nicht von weg, bald hier, und das ist der schlechteste, ist die schlechteste Möglichkeit, die Sie haben können, ja, für beide. Was steckt dahinter? Und deswegen auch Nash Equilibrium, ganz kurz, John Nash, auch ein Nobelpreisträger, hat im Grunde genommen was gezeigt, woran wir lange, inklusive hier in Freiburg, geglaubt haben. Wenn jeder sich rational verhält und jeder seine Markttransaktionen macht, der Bäcker von Adam Smith, der verfolgt sein eigenes Interesse und die Nationen werden dadurch reicher und besser gestellt. Was Nash gezeigt hat, ist, nee, es kann sein, dass jeder rational handelt und jeder handelt hier rational, beide. Ja? Und ich muss immer übersetzen, ich mache es immer auf Englisch. Der soziale Gewinn, ja, ist eben nicht da oben. Das ist sozusagen die Vorhersage von Adam Smith. Die kooperieren und dann geht es allen besser. Was Nash zeigt ist, die defektieren rational, individuell rational. Das Verhalten kann zu sozial irrationalem Output führen. Ja? Das ist das, was Nash gezeigt hat. Und das macht das Gefangenendilemma nicht nur für Ökonomen spannend, sondern es macht es an sich philosophisch auch so spannend. Ja, so, jetzt ist aber das Problem, dass wir, und jetzt zeige ich Ihnen vielleicht noch ganz kurz das nächste, ist der sogenannte Stackhand. Das ist ein, vielleicht, nee, das mache ich nicht mehr mit der Zeit. Das ist ein Vertrauensspiel. Es gibt ganz viele, Vertrauensspiele sind auch extrem wichtig im Völkerrecht. Ja, wie schaffen das Staaten, sich gegeneinander zu vertrauen? Aber vielleicht hier, wenn Sie eben ein nicht wiederholtes Gefangenendilemma haben, bei wiederholten Gefangenendilemma kann man zeigen, dass es eine glaubhafte Versicherung, dass die eingehalten wird. Also bei einem nicht wiederholten Gefangenendilemma wäre Völkerrecht irrelevant, weil Sie eben keine Möglichkeit haben, anders als im nationalen Recht, wo Sie glaubhaften Vertrag schließen können, weil Sie wissen, es gibt eine Durchsetzungsinstanz. Im Völkerrecht gibt es die so nicht. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass sanktioniert wird, ist extrem geringer, sehr viel geringer als im nationalen Recht. Und Sie haben im Völkerrecht ein sogenanntes Second-Order-Enforcement-Problem. Das ist wieder ein Gefangenendilemma auf der zweiten Ebene, nämlich bei der Durchsetzung. Und das sehen Sie zum Beispiel bei den Peacekeeping-Missions. Ja. Die sind teuer. Sie schicken ihre Soldaten, sie müssen Geld bezahlen. Und was Sie sehen, ist, dass das Commitment der Staaten, wenn es darum geht, so eine Peacekeeping-Mission zu machen, dann ist es immer höher als das, was tatsächlich nachher realisiert wird. Und es ist extrem mühsam, die Staaten zusammenzubekommen. Sanktionieren kostet Geld. Nicht nur Geld, sondern auch Leben und so weiter und so fort. Ja, das ist teuer. Und das heißt, Sie haben auch da eine Art von Trittbrettfahrerproblem. Da haben Sie auch ein Gefangenendilemma als zugrunde liegende Problemstruktur. Sie haben natürlich, und das möchte ich hier überhaupt nicht verschweigen, ganz viele Theorien auch im Völkerrecht, warum Völkerrecht befolgt wird. Ich möchte es kurz machen, vielleicht einfach nur, Sie haben eben Thomas Frank, da geht es eigentlich um die Legitimität des Völkerrechts. Wenn es als legitim empfunden wird, dann wird es befolgt. Ich mache das jetzt sehr grob. Chase and Chase, The New Sovereignty. Hier geht es eigentlich eher um die Frage von Transaktionskosten, technische Fragen, ob Staaten das befolgen oder nicht, aber natürlich auch immer um die Präferenzen von den Staaten. Dann haben Sie dieses erste Buch der ökonomischen Theorie des Völkerrechts, Limits of International Law, sagt schon alles der Titel, Goldsmith und Posner. Goldsmith ist in Harvard, Posner ist in Chicago. Benutzen Spieltheorie, schlechte Spieltheorie. Slaughter hat es genannt, they throw a gauntlet to international law scholarship. Und das ist auch das, was sie tun. Also sie versuchen eigentlich mit einer schlechten Spieltheorie das Völkerrecht für irrelevant zu erklären. Das hat natürlich sofort Protest hervorgerufen, unter anderem von Andrew Guzman, den ich schon mal erwähnt habe. How International Law Works verwendet ebenfalls Spieltheorie, hat eine liberale institutionalistische Sichtweise. Und falls Sie einfach mal lesen wollen, sowohl Guzman würde ich empfehlen, als auch Joel Trachtman lehrt in Fletcher The Economic Structure of International Law, auch wieder eine institutionalistische Sichtweise, institutionenökonomische Sichtweise. Der benutzt alles ein bisschen. Guzman möchte ich kurz drauf eingehen. Der sagt, naja, eigentlich, und ist auch grob das Buch, aber so auf den ersten Blick, es gibt drei R's, weswegen Staaten das Recht befolgen. Reziprozität ist nichts Neues für Völkerrechtler. Retaliation ist teuer, da haben wir das Second-Order-Enforcement-Problem. Und drittens, und das ist eigentlich so ein bisschen sein Ding, hier geht es eigentlich um Reputation. Ist auch wieder was, was für Völkerrechtler sehr gut nachempfindbar ist. Und er sagt, wir spielen jedenfalls ein wiederholtes Gefangenendilemma und deswegen kann Völkerrecht auch nur funktionieren. Und die Argumentation geht grob so, bei Völkerrechtsverletzungen wird die Reputation in Mitleidenschaft gezogen, da der Staat signalisiert, dass er seine Verpflichtung nicht einhält. Und die Befolgung funktioniert eigentlich aufgrund der Angst vor diesen Reputationskosten. Ja, weil einerseits und direkten Sanktionen andererseits, aber wir wissen, dass diese direkten Sanktionen, ich habe sie in Anführungsstrichen gesetzt, meint alle völkerrechtlichen Arten von Repressalien, grundsätzlich eher teuer sind. Es kann sein, dass sie weniger Investitionen haben, weniger Handel, weniger Sicherheit, wenn sie zum Beispiel Fremdtruppen stationiert haben oder weniger Fremdkapital bekommen, wenn sie Geld aufnehmen wollen, Insolvenz, Argentinien beispielsweise, Griechenland, habe ich nicht gesagt. So, ne? Gibt jedenfalls die Möglichkeit, was er sagen würde, Völkerrecht gibt die Möglichkeit, glaubhafte Versprechungen zu machen und damit Vorteile zu erhalten. ja, in den internationalen Beziehungen. Kooperation zwischen den Staaten ist was Positives. Staaten möchten das und deswegen versuchen sie sich irgendwie zu committen. Zur Rechtsanwendung ganz kurz und dann bin ich auch fertig. Ich bin noch nicht fertig, die Grenzen kommen noch. Wenn Sie einen wirtschaftlichen Gehalt der Norm haben, dann ist es relativ einfach und dann müssen Sie auch nicht groß argumentieren, wenn Sie ökonomisch argumentieren. Ja? Wenn Sie ein Tatbestandsmerkmal haben, im WTO-Recht beispielsweise Affecting Trade, dann ist das erstmal genau wie im Wettbewerbsrecht. Da sagt Ihnen die Norm eigentlich schon, dass Sie ökonomische Erkenntnisse heranziehen müssen. Sie können das auch in der Rechtsfolge haben, zum Beispiel bei Schadensersatzberechnungen und so weiter und so fort. Spannender sind eigentlich und bestimmt umstrittener sind Normen, die keinen genuinen wirtschaftlichen Gehalt haben. Ich würde sagen, Sie können Folgenerwägungen, Realfolgenerwägungen, und hier gibt es bestimmt eine Diskussion, in der teleologischen Auslegung verwenden. Also wenn Sie nach Ziel und Zweck auslegen, gemäß 31 Wiener Vertragsrechtskonvention, beispielsweise in bilateralen Investitionsschutzverträgen, glaube ich, wird immer falsch ausgelegt, weil 90% der Schiedsrichter sagen würden, diese bilateralen Investitionsschutzverträge werden geschlossen, um den Investor zu schützen. Und ich würde immer sagen, das ist falsch. It might be the object, it's not the purpose. Warum sollte ein Staat einen Vertrag abschließen zugunsten von irgendwelchen Auslandsinvestoren? Ich schließe auch keinen Vertrag, um irgendwelche Menschenrechte in einem Drittstaat zu schützen. Ja, grundsätzlich. Ich mache das, weil ich mir davon Entwicklung erhoffe. Ja, das ist the purpose. Und Sie sehen das auch in manchen. Ich würde sogar sagen, mittlerweile ist es Sustainable Development, aber da gibt es eine Diskussion drüber. Ich will nur sagen, da können Sie auch sehr schön ökonomisch argumentieren. Ich würde weiterhin argumentieren, dass wir in der Verhältnismäßigkeit, in der geeignet und der Erforderlichkeit, und Verhältnismäßigkeit ist natürlich auch eine und immer mehr, also es ist ein wunderbarer deutscher Exportschlager, immer mehr verwenden auch im Völkerrecht, sei es in Artikel 20 GATT, sei es bei Enteignungen, sei es in den menschenrechtlichen Verträgen. Bei der Geeignetheit und bei der Erforderlichkeit können Sie Realfolgen und sollten Sie meines Erachtens Realfolgen betrachten, weil Sie hier eine alternativen Betrachtung haben, ist eine konsequenzialistische Argumentation. Und dann haben Sie natürlich die ganz klassische effet utile Argumentation vom EuGH, aber auch von internationalen Gerichten. Zu den Grenzen, und dann höre ich auch auf. Ich glaube, ich sehe die Uhr nicht gut. Wie viel Uhr hast du?
12 Uhr.
Okay. Die Ökonomie teilt die Grenzen aller Sozialwissenschaften. Sie können keine endgültigen Wahrheiten von der Ökonomie erwarten, genauso wenig, wie Sie sie von irgendwelchen anderen Sozialwissenschaften erwarten können. Auch jede empirische Studie ist immer vorläufig. Warum? Sozialwissenschaften analysieren hochkomplexe, multikausale und lernende, vor allen Dingen lernende Systeme. Ja? Steine fallen immer runter in der Physik. Egal wo. Die lernen noch nicht. Ja? Die Schwerkraft ist da. In sozialen Systemen ist das anders. Das heißt, Sie müssen eventuell Modelle anpassen. Die Ökonomen haben das getan, zum Beispiel was Inflationsmodelle betrifft. Und Sie haben natürlich gerade im Völkerrecht leider Gottes, aber es wird besser, ein riesiges Datenproblem. Ja, wenn Sie empirisch forschen möchten, müssen Sie die Daten erst einmal gut zusammensuchen. Sie haben Grenzen des Rational Choice Modells, inhärent. Das habe ich schon gesagt, die Staaten werden als rational betrachtet und als Blackbox modelliert. Das hat einen Grund natürlich, es ist eine Komplexitätsreduktion. Aber hier ist die Frage, handeln Staaten immer rational? Ja, unter welchen Bedingungen tun sie das? Wie hoch gehen wir in der Abstraktion, um zu sagen, ein Staat handelt rational? Und eventuell habe ich je nach interner Struktur sehr irrationale Verhaltensweisen. Also Sie kennen alle wahrscheinlich die Diskussion über Nordkorea. Wenn Sie eine Diktatur haben und Sie haben einen irrationalen Diktator, ist es schwierig, das Verhalten als rational zu betrachten. Und gibt es Leute, die sagen, Nordkorea verhält sich rational? Möglich. Also ohne, dass ich da irgendeine Meinung zu haben würde. Aber Sie sehen die Problematik so ein bisschen. Wie gesagt, potenziell Einbezug der Verhaltensökonomik. Grenzen der normativen Analyse, das ist aber jetzt wieder meine Auffassung, Effizienz, und die meisten Juristen verbinden, wenn sie ökonomische Theorie hören, mit dem Effizienzbegriff. Gibt es auch viele Bücher, irgendwie Effizienz als Rechtsbegriff und so weiter und so fort. Die Effizienz hat meines Erachtens, die Effizienz ist erstens ein extrem komplexes, schwieriges Konzept. Meines Erachtens ist es kein Wert in der Völkerrechtsordnung und in der internationalen Gemeinschaft. Sie haben andere Güter, die Sie optimieren wollen. Ja? Menschenrechte, Umwelt, Frieden, solche Geschichten. Die Effizienz hat da erstmal gar nichts zu suchen. Das ist ein normatives Konzept. Wenn die Ökonomen von Effizienz reden, dann sprechen sie im Grunde nicht die betriebswirtschaftliche Effizienz, ja, so von Minimax und so. Das meine ich nicht. Sondern was ich meine, sind soziale Wohlfahrtsfunktionen. Das sind hochkomplexe Theorien. Die Wohlfahrtsökonomie ist extrem kompliziert, sehr mühsam. Meines Erachtens auch die alte Wohlfahrtsökonomie, von der dieser Effizienzbegriff kommt in der ökonomischen Theorie, nicht gut zu verwenden, brauchen sie aber auch nicht. Die Ökonomie ist stark als Sozialwissenschaft, sie ist nicht stark als Rechtsphilosophie. Und da spielen die natürlich auch, die Alten, Adam Smith war ein Moralphilosoph, ja, das war kein Ökonom, das war ein Moralphilosoph. Und da haben die natürlich auch gespielt, da kommt das her, müssen sie aber überhaupt nicht verwenden. Die Ökonomik kann uns aber darüber informieren, wie sie bestimmte Ziele, also zum Beispiel Menschenrechtsschutz, effektiv erreichen können oder effektiver erreichen können. Und ich glaube, da kann die Ökonomie in der Tat sehr viel beitragen. Keine hermeneutische Wissenschaft. Das heißt, aus meiner Sicht entscheiden die Rechtswissenschaftler, wie und wo sie den Platz in der Rechtsanwendung hat. Also insbesondere in den Interpretationsmethoden. Können wir aber gerne gleich noch diskutieren. Ich glaube trotzdem abschließend, dass das Potenzial der ökonomischen Analyse zum Verständnis des Völkerrechts sehr, sehr groß ist und ich hoffe, dass ich Sie so ein bisschen habe überzeugen oder interessieren können. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus